Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Kennt ihr die letzten fünf Worte einer sterbenden Gemeinde? Das war schon immer so. Im Endeffekt ist es eine Zusammenfassung der Problematik, weswegen die Gemeinde stirbt. Allerdings liegt zwischen dem, was die Gemeinde damit ausdrücken will, und dem, was wahrscheinlich der tatsächliche Grund, Welten. Die Gemeinde meint, ja, das war schon immer so, dass die Gemeinde Christi kaputt geht, weil die Welt um sie herum ja nichts mehr von Gott wissen will und lieber dem Mammon anhängt und lieber Karriere, Geld und Konsum irgendwie dem frönt. Die Welt ist halt gottlos und will nichts von ihm wissen und deswegen sterben wir, weil die Menschen um uns herum die Wahrheit Christi nicht mehr hören wollen. Die wahrscheinlich tatsächliche Todesursache liegt zwar in den gleichen Worten begründet, das war schon immer so, allerdings ist der Hintergrund ein anderer. Nämlich dann, wenn dieses "das war schon immer so" so etwas wie das Motto der Gemeinde ist, im Sinne von "das haben wir immer schon so gemacht und das ist so richtig und so machen wir es weiter bis in alle Ewigkeit, weil unsere Vorväter das schon so gemacht haben", halten wir an diesen Traditionen fest und das muss auch so bleiben, wider besseren Wissens. Das ist so biblisch, da sind wir die Bibel treu, wenn wir unsere Traditionen weiter befolgen. Und da dürfen wir uns nicht von abgrenzen, vielmehr grenzen unsere Traditionen uns von der Welt da draußen ab. Rituale und Traditionen, darum soll es wie gesagt heute gehen, auch Fortschritt als Tradition, da komme ich dann später noch zu. Es ist ein spannendes, aber auch Spannung geladenes Thema. Und wenn du mal so nachdenkst, was sind deine ersten Assoziationen, deine ersten Gedanken, wenn du die Worte Tradition oder auch Rituale, ich setze heute so ein bisschen beides gleich, wenn du das hörst, was sind deine ersten Gedanken dazu? Meinen einleitenden Worten konnte man vielleicht entnehmen, dass meine ersten Assoziationen eher negativ sind, dass in meinen Ohren diese Begriffe zunächst einmal nach veraltet klingen, irgendwie verstaubt, etwas Statisches, etwas von Zwang und Druck, vielleicht sogar irgendwas Totes mit sich haben. Aber an dieser Stelle darf gerade ich mir dann auch auf die Fahnen schreiben, zu sagen, ich möchte auch die positiven Aspekte von Ritualen und Traditionen mir als erstes vor Augen führen. Rituale und Traditionen geben ja zum Beispiel auch Sicherheit. Sie sind etwas Vertrautes. Und gerade in einer Welt, die dem ständigen Wandel unterworfen ist, wo immer wieder was Neues kommt, wenn man sich ein neues Handy kauft, das ist schon veraltet, wo sich so viel ändert, immer wieder, da gibt etwas Gewohntes ja auch tatsächlich Sicherheit. Gerade in unseren viel zu hektischen Alltagen heutzutage. Und vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten meines Lebens habe ich gemerkt, wie hilfreich Traditionen oder auch eingeübte Rituale sind. Zum Beispiel dieses Ritual, etwas auswendig zu lernen, Texte auswendig zu können. Wie häufig habe ich gerade dann, wenn es mir schlecht ging, schätzen gelernt, den Psalm 23 auswendig zu können, im Psalm von guten Hirten. Oder auch auszugsweise zumindest den Psalm 73, den Asaf geschrieben hat, wo er beschreibt, dieses, ja, den Gottlosen geht es so gut, mir geht es so schlecht, warum eigentlich? Und er dann zu diesem Punkt kommt, wo er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an und so weiter. Das gerade in schweren Zeiten, wo was wegbricht, wo ich etwas verloren habe oder dabei bin zu verlieren, diese Worte auswendig zu können, in meinem Herzen verankert zu haben, dieses Ritual, diese Tradition des Auswendiglernens mir aufgeschafft zu haben, in Anführungsstrichen, ist da unheimlich wertvoll. Und da möchte ich euch selber auch zu einladen. Lernt Texte auswendig, Lieder auswendig, Psalmen auswendig, Verse aus der Bibel, von denen ihr merkt, die tun mir gut, die geben mir Halt. Lernt sie auswendig, auch wenn das heute wahnsinnig out ist. Tradition und Rituale können auch dabei hilfreich sein, innerlich zur Ruhe zu kommen. Wie ich es gerade schon sagte, gerade in einer viel zu schnellen Welt, wo ich Gefahr laufe, mich selber zu verlieren, dass meine Seele wieder einen Ankerpunkt, ein Zuhause findet. Und gerade in Herausforderungen können sie ein Quell der Ruhe und Sicherheit sein. Das merkt man ja oft genug auch bei Kindern, wie wichtig Rituale sind. Beispielsweise das gemeinsame Mittagessen. Dass man gemeinsam am Tisch sitzt, Gemeinschaft miteinander hat und nicht jeder seinen Teller schnappt und sich vor dem Fernseher oder Computer verkrümelt. Oder dass man abends beim Zubettgehen sich nochmal unterhält, eine Geschichte erzählt. All dieses sind wichtige, wertvolle Rituale, wo man zur Ruhe kommt. Und es geht dabei nicht in erster Linie ums Essen oder ums Geschichte erzählen, sondern um Beziehungspflege. Auch das ist eine wichtige Tradition, die man einem Kind schon mitgeben darf. Ich lerne es sehr schätzen heute im Erwachsenenalter, wie sehr man da auch dann Achtsamkeit erlernt hat. Achtsamkeit dem anderen gegenüber, dass er es wert ist, dass man sich mit ihm beschäftigt, dass er es wert ist, dass man mit ihm gemeinsam zu Tisch sitzt und so weiter und so fort. Und dieser berühmte Werbespruch, was für Kinder gut ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein, trifft da vollkommen zu. Auch als Erwachsener lerne ich es dadurch immer wieder mehr und mehr schätzen, diese Tradition, dieses Ritual. Also beides hat durchaus seine guten Seiten. Allerdings ist es wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen auch, weswegen wir diese Traditionen eigentlich hochhalten, weswegen wir etwas machen. Das wird auch an einer Geschichte deutlich, die ich mal kurz vorlesen will. Die Geschichte von der Katze des Gurus. Jeden Abend, wenn sich der Guru zur Andacht niederließ, pflegte die Ashram-Katze herumzustreuen und die Beter abzulenken. Also ließ er die Katze während des Abendgottesdienstes draußen vor der Tür anbinden. Nach dem Tode des Gurus wurde die Katze auch weiterhin während des Abendgottesdienstes angebunden. Und als die Katze schließlich starb, wurde eine andere Katze zum Ashram gebracht, so dass man sie ordnungsgemäß während des Abendgottesdienstes anbinden konnte. Jahrhunderte später schrieben die Schüler des Gurus gelehrige Abhandlungen darüber, welche wichtige Rolle eine Katze in jedem ordentlichen gestalteten Kult spiele. Wer sich vor der Katze nicht verbeugte, galt fortan als Sünder. Und wer immer es wagte, die Bedeutung der Katze für die rechte Anbetung in Frage zu stellen, wurde als Ketzer verbrannt. Als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, musste ich ein wenig schmunzeln. Natürlich hat sie eine gewisse Pointe, aber einen Moment später habe ich mich doch auch selber ertappt gefühlt. Wie viele in Anführungsstrichen Katzen habe ich in meinem Glauben auch gerade, in meinen Ritualen, in meiner Gemeinde, Katzen, von denen wir gar nicht mehr hinterfragen, weswegen haben wir sie eigentlich, warum werden sie eigentlich noch draußen angebunden und was war der ursprüngliche Sinn dahinter? Also Traditionen, deren Sinn wir gar nicht kennen und die absolut nicht mehr in die heutige Zeit passen. Eine wichtige Frage, die ich mir bei Tradition immer wieder stellen sollte, ist, diene ich den Traditionen oder dienen die Traditionen mir? Diene ich den Traditionen und Ritualen, indem ich krampfhaft versuche, sie einzuhalten und ja nicht davon abzuweichen, weil das ja sonst böse ist, weil ich sonst meinen Glauben vielleicht verleugne? Oder dient die Tradition, das Ritual mir, weil ich wirklich Struktur und Sicherheit für meinen Glauben, für mein Leben darin finde und sie meinen Glauben stärken und nicht meinen Glauben behindern? So sehr sich mancher vielleicht gerade innerlich dagegen wehren mag und sagt, ach, in unserer Gemeinde gibt es keine Tradition, in meinem Glauben schon dreimal nicht, den muss ich leider enttäuschen. Man kann mir erzählen, was man will, aber Gemeinde ohne Traditionen und Rituale gibt es nicht. Sei es das Singen oder das in jeden Gottesdienst eine Predigt gehört, das ist eine Tradition oder ein Ritual oder das Beten, manche Sitzordnung und alles sowas. Ja, und auch mein persönlicher Glaube funktioniert nicht ohne Tradition und Rituale. wer mal ehrlich nachdenkt, wird auf so manches stoßen, was er im Glauben ganz selbstverständlich macht und wovon er denkt, das gehört unweigerlich zum Glauben dazu, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Und wie ich es gerade schon angedeutet habe, das fängt ja bei vielen Äußerlichkeiten schon an. Wie verwirrt und verunsichert wärt ihr, wenn zum Beispiel nächsten Sonntag mal die ganze Sitzordnung umgekehrt wäre und die Bühne da drüben wäre und da ausgerichtet wäre? Ich glaube, dass so mancher den ganzen Gottesdienst nur damit beschäftigt wäre, sich daran zu gewöhnen und gar nicht viel mitbekommen würde, was eigentlich gesagt und gesungen und getan wird, weil ich einfach so an diese Tradition gewohnt bin. Ich habe das mal in einer anderen Gemeinde miterlebt. Da war mal ein neuer Besucher in der Gemeinde und der hat sich erdreistet, auf den Platz, auf den Stammplatz in Anführungsstrichen, eines altehrwürdigen Gemeindemitgliedes zu setzen. Ihr glaubt nicht, was da los war. Also der konnte einfach nicht anders, als zu sagen, das ist mein Platz, da gehöre ich hin, der gehört mir. Oder wie ist es mit dem Ablauf von Gottesdiensten? Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch hier in Wolfsburg. Irgendwie sind die Abläufe des Gottesdienstes ja relativ gleich. Nur, dass die Inhalte halt ein bisschen anders sind jedes Mal. Aber irgendwie ist man so dran gewohnt, ne? Und wie wäre es mal, wenn ihr plötzlich merkt, heute gibt es keine klassische Predigt, sondern mal was anderes. Heute werden mal Lieder, die aufeinander aufbauen, gesungen beispielsweise. Oder ich habe in meiner Berufseinstiegszeit, meiner PIV-Zeit, es mal gewagt, eine sogenannte narrative Predigt zu halten. Also eine erzählende Predigt, nicht eine Lehrpredigt mit Punkt 1, 2, 3, 4, sondern wo ich dann halt anhand einer Geschichte versucht habe, die Lehrinhalte zu verdeutlichen. Das ist nichts anderes, was Jesus mit den Gleichnissen gemacht hat im Grunde, ne? Aber die Leute waren es nicht gewohnt. Es gab einen Aufruhr danach, das ist doch keine Predigt, so, ne? Sondern ja, welche Traditionen haben wir, woran wir festhalten? Ja, oder wie wäre es, wenn ich heute hier im Blaumann stehen würde? Oder mancher ist manchmal ein bisschen schon irritiert, wenn der Pastor keine Krawatte umhat. Ich habe heute ein Bolo-Tie, ist ein Kompromiss dabei. Ne? Ja, aber wie häufig hängen wir uns an Äußerlichkeiten auf? Ein Kollege von mir hat sich mal passend zur Predigt in einem Fußballtrikot dahingestellt. Da waren manche auch so irritiert davon, dass sie von der Predigt nichts mitbekommen haben. Und warum er dieses Trikot anhatte, das hatte nämlich einen bestimmten Hintergrund, das haben sie gar nicht mitbekommen, weil sie so sehr damit beschäftigt waren, sich darüber zu ereifern, dass der Pastor keine Krawatte und kein Hemd anhatte. Thema Uhrzeiten ist da auch was Nettes, ne? Sind wir darauf fixiert und so, ne? Oder über das Lied gut. Ich fand es gut, heute zum Beispiel ein relativ neues Lied und ein älteres Lied zu Anfang zu haben. Ich finde es eine schöne Sache, weil beides auch seine Berechtigung hat. Oder ich glaube, in Wolfsburg war es früher auch so. Da war ja die Sitzordnung tatsächlich andersrum. Da war tatsächlich die Bühne dahinter hinten, wenn ich mich nicht täusche, ne? Damals. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob ihr auch einen Bibelspruch über der Bühne stehen hattet. In vielen Gemeinschaften findet man oder fand man es zumindest, dass diese Bibelsprüche wahnsinnig toll waren, ganz klar. Ne? Jesus Christus gestern, heute, der und der selber auch in Ewigkeit, stand bei uns in Gifhorn an der Wand, aber nicht in einem Schriftsatz, den jedes Vorschulkind lesen konnte, sondern in Fraktura, wo man aus kirchlichem Kontext kommen musste, um das überhaupt entziffern zu können. Was steckt da für eine Tradition dahinter? Dient uns das oder zeigen wir damit schon nach außen hin? Ja, wenn du zu uns kommst, da bist du irgendwie dann kurz vor dem Mittelalter gelandet. Genau, also Traditionen sind häufig nicht verkehrt. Das dürfen wir jetzt, auch wenn ich gerade ein bisschen polemisiert habe, nicht denken. Aber wir dürfen auch nicht an Dingen einfach nur festhalten, weil wir es schon immer so gemacht haben. Dinge, die vor 50 Jahren funktioniert haben, müssen heute nicht mehr funktionieren. Vielleicht haben sie zwischendurch auch mal nicht mehr funktioniert und funktionieren heute wieder. Ne? Das kann alles sein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, das immer wieder zu prüfen. Warum machen wir etwas so, wie wir es tun in unserer Gemeinde? Ich glaube, dass die meisten unter uns mit mir übereinstimmen, dass wir Gemeinde im Sinne Jesu Christi sein wollen. Das wollen wir in Tiddische, das wollt ihr sicherlich auch in Wolfsburg, wie ich euch kenne. Aber was bedeutet das eigentlich, Gemeinde im Sinne Jesu Christi zu sein? Es bedeutet zunächst einmal wieder, geht es ums Kapieren und nicht ums Kopieren. Es geht nicht darum, dass wir die Zeit von Jesus Christus damals kopieren. Wir können nämlich nicht Gemeinde von vor 2000 Jahren sein, sondern dass wir kapieren, was Jesus eigentlich gemacht hat, wie er gehandelt hat, wieso er gehandelt hat. Es geht darum zu kapieren, wie Jesus in heutiger Zeit handeln würde, wenn er leiblich hier mitten unter uns wäre und was er getan hat und das dann auch zu tun. Und manchmal frage ich mich, wenn Jesus heute wirklich hier sein würde, leiblich als Mensch, würde er gerne in unsere Gemeinde kommen? Würde er sagen, ja, ach, Tiddische, die perfekte Gemeinde, da gehe ich hin. Wolfsburg, super, ja, klasse, Autostadt und sowas, ich gehe in die Stadtmission. Ich habe die Befürchtung, dass Jesus eher sagen würde, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist nicht meins. Ich suche die Gemeinschaft mit anderen Leuten, nämlich die, die verloren sind und die, die mich wirklich brauchen. Denn es geht bei Gemeinde Jesu nicht in erster Linie um ein bestimmtes Bibelverständnis. Denn auch das haben wir ja als Tradition, dass wir denken, dass unser Bibelverständnis das korrekte ist. Und so wie es uns Schwester sowieso oder Bruder sowieso mal vor 50 Jahren beigebracht hat, so ist es richtig. Und ich habe gar nicht gelernt, auch mal weiter zu denken, auch mal weiter zu reflektieren, wirklich zu kapieren. Ich kopiere dann die Ansicht, die mir mal jemand beigebracht hat, ohne zu kapieren, was tatsächlich dahinter steht. Und wohl dem, der es lernt und bereit ist, selbst in höherem Alter noch Traditionen zu revidieren, gerade Bibelverständnisse zu revidieren und zu sagen, ich habe mich mein Leben lang geirrt. Ich denke dabei an einen altehrwürdigen Bruder, Kollege, der hat bis ins Rentenalter eine sehr strikte Einstellung der Frauenfrage gegenüber gehabt und sagte, eine Frau darf nicht auf Kanzel, das darf niemals sein. Er war in leitender Position, hat das immer weiter vertreten. Und als er in Rente war, hat er sich mit dem Thema nochmal beschäftigt und hat gesagt, ich habe mich mein Leben lang geirrt. Die Stellen, von denen ich dachte, die sind super eindeutig und ich handle bibeltreu, musste er sagen, nein, es kann auch anders gesehen werden und ich setze mich dafür ein, dass Frauen auf die Kanzel kommen auch. Wohl dem, der in der Lage dazu ist, Dinge auch zu revidieren, die er sein Leben lang anders gelernt, gelehrt und praktiziert hat. Wir können eben Gemeinde nicht mehr so leben, wie es zu Zeiten Jesu der Fall war. Wir können auch Gemeinden nicht mit Methoden des 16. Jahrhunderts reformieren und auch nicht mit Methoden von 1899, auch nicht mit Methoden von 1980 und wahrscheinlich nur bedingt mit Methoden von 2010. Wir leben eben im Jahr 2021. Wir leben in einer Zeit, wo es Corona gibt und wo es Pandemie herrscht und sonst irgendwas alles, ne? Ein kluger Satz lautet, wenn wir das, was die Väter taten, so tun, wie die Väter es taten, tun wir nicht, was die Väter taten. Nochmal, weil der Satz ein bisschen kompliziert ist. Wenn wir das, was die Väter taten, so tun, wie die Väter es taten, dann tun wir nicht, was die Väter taten. Allein wenn wir auf Luther schauen. Als er seine Bibel übersetzt hat, was hat er gemacht, um sie zu übersetzen? Er hat da dem Volk aufs Maul geschaut, so heißt es. Er hat gehört, wie reden die Leute und so übersetze ich die Bibel. Und wenn wir heute sagen, wir dürfen nur Lutherbibel lesen, alles andere transportiert die Botschaft Gottes nicht mehr richtig, muss man sagen, dann handeln wir nicht im Sinne Luthers. Martin Luther würde, ich sag's mal ein bisschen provokativ, heute vielleicht die Bibel ähnlich übersetzen, wie es die Volksbibel gemacht hat. Vielleicht nicht genauso, das ist jetzt ein bisschen provokativ, gebe ich zu, ne? Aber auf jeden Fall mehr ins heutige Deutsch hinein und nicht so, wie es im 16. Jahrhundert gewesen ist. Also wenn wir das, was die Väter taten, so tun, wie die Väter es taten, tun wir nicht, was die Väter taten. Und nochmal weitergedacht, dann werden wir wahrscheinlich auch bald nicht mehr das tun, was wir meinen, was die Väter taten. Weil wir dann nämlich wahrscheinlich bald die letzten Worte sprechen werden, das war schon immer so, und die Gemeinde zu Grabe getragen wird. Und das dann meist mit der Begründung, die ich eingangs bereits erwähnte, das war schon immer so, dass Gemeinden Jesu Christi in dieser Welt sterben, weil die Welt ja nicht offen ist für das Evangelium. Aber ich wage zu behaupten, dass viele Gemeinden nicht daran sterben, weil die Welt nicht offen ist, für die Worte Jesu Christi, sondern umgekehrt, dass die Gemeinde nicht offen ist für die Welt um sie herum, dass sie durch das Bewahren von verstaubten Traditionen und nicht nachvollziehbaren Ritualen eine Subkultur, eine Nebenkultur gebildet haben, in die Menschen, die nicht daraus stammen, nur sehr schwer einen Zugang finden. Was würde passieren, wenn wir als Gemeinden nicht das Bewahren von Traditionen in den Mittelpunkt stellen, das Bewahren der Gewesenen, sondern dass unsere Tradition ständige Veränderung, ständige Weiterentwicklung ist, so wie ich es im Titel der Predigt genannt habe, Fortschritt als Tradition haben. Das bedeutet nicht, dass wir immer ständig dem neuesten Zeitgeist hinterherhecheln müssen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber dass es notwendig ist, dass wir in guter Art und Weise uns regelmäßig prüfen, kritisch hinterfragen, unsere Hintergründe checken, aus welchem Antrieb wir unserer Gemeinde so leben, wie wir es tun, warum wir unseren Glauben so leben, wie wir es tun, aus welchem Antrieb. Und dass wir uns auch mal trauen, Traditionen und Rituale zu opfern, weil sie unsere Gemeinde nicht mehr am Leben erhalten, sondern vielleicht sogar die Krebsgeschwüre sind, mal ganz böse gesagt, die unser Gemeindeleben bedrohen. Und das kann auch beispielsweise ein vermeintlich korrektes Bibelverständnis sein, wo wir denken, das ist so korrekt, aber wir leben an dem vorbei, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Obwohl wir es eigentlich gut meinen und meinen, daran festzuhalten. Das meinten die Pharisäer damals auch, als sie an der Tora so streng festgehalten haben. Aber Jesus hat gesagt, nee, das ist nicht das, was Gott von euch will. Das ist genau das Gegenteil. Ihr kommt davon weiter von Gott weg dadurch. Ich denke dabei an das Gleichnis, narrative Predigt, ja, was Jesus in Matthäus 25 erzählt hat. Da war ein reicher Mann, der drei seiner Mitarbeiter einen bestimmten Geldbetrag zur Verwaltung gegeben hat, bevor er selbst irgendwie längere Zeit auf Weltreise gehen wollte. Zwei von seinen Verwaltern haben ihren Betrag genommen und den verdoppelt jeweils. Der dritte hat seinen Betrag genommen und vergraben, damit seinem Geld, dem, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat, damit er nicht Gefahr läuft, dass dem nichts passiert. Und damit er seinem Herrn bei seiner Rückkunft wenigstens das zurückgeben konnte, was er da hat und ihm nicht gestehen muss, oh sorry, ich habe das, was du mir anvertraut hast, verloren. Die Reaktion seines Herrn war jetzt aber nicht, dass er gesagt hat, hast du gut gemacht, hast wenigstens das behalten, was ich dir gegeben habe, sondern er hat seinen Verwalter nicht nur gerügt, sondern im Endeffekt sogar dafür bestraft und hat gesagt, hey, wieso hast du nichts aus dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Warum hast du nur das vergraben und beibehalten? Das kann nicht sein. Natürlich hat dieses Gleichnis noch wesentlich mehr Aspekte, aber ich wollte jetzt nur heute diesen einen Aspekt herausgreifen. Verwalten und bewahren dessen, was wir haben, ist nicht das, wozu wir als Christen berufen sind. Vielmehr hat Gott uns das, was wir haben, gegeben, um damit zu wuchern, um es zu vermehren. Denn Verwalten dessen, was wir haben, führt früher oder später zum Tod. Wenn wir uns aber auf Veränderung einlassen, auch Wagnisse eingehen, kann Wachstum und neues Leben entstehen. Und Wachstum und neues Leben, das ist natürlich. Wenn wir raus in die Natur schauen, das ist ja gerade Frühjahr, einige können aus dem Fenster auch rausschauen, wie alles gerade aufblüht und grün wird, da ist Leben drinne. Pflanzen, Tiere, Menschen, solange sie lebendig sind, wachsen sie und verändern sich. Und wenn etwas nicht weiter wächst, dann ist es entweder krank oder ganz und gar tot. Ein Baum, der nicht mehr wächst, der ist tot. Ein Stein, der ist von vornherein tot, der kann nicht wachsen. Alles, was er an Veränderung erfährt, ist das, wie ihn die Umwelt zurechtschleift. Und genauso ist es im Glauben auch. Bei einem Glauben, der nicht mehr wächst, stimmt etwas nicht. Bei einem Glauben, bei dem sich nichts verändert, da stimmt etwas nicht. Eine Gemeinde, die nicht wächst oder sich nicht verändert, da stimmt etwas nicht. Dabei beim Thema Wachstum dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, ausschließlich auf Zahlen zu schauen. Auf quantitatives Wachstum zu schauen. sondern vielmehr auf, wie man so sagt, qualitatives Wachstum. Inwiefern verändert sich der Glaube eines einzelnen Menschen in der Gemeinde? Inwiefern reift der Glaube in einer Gemeinde weiter? Denn eine Gemeinde ist nur so lebendig wie die Menschen, die zu ihr gehören. Und so kann eine mitunter zahlenmäßig relativ kleine Gemeinde lebendiger sein, weil die Menschen, die in ihr sind, lebendig sind und ihren Glauben lebendig gestalten, ihr Glaube lebendig wächst, kann lebendiger sein als eine zahlenmäßig vielleicht große Gemeinde, in die die Leute allerdings hauptsächlich aus Gewohnheit gehen und aus Tradition gehen, aber in ihrem Leben sich nichts ändert, in ihrem Glauben sich nichts ändert. Deswegen möchte ich dir für heute die Aufgabe mitgeben, mal zu überlegen und zu reflektieren, welche Tradition und welche Rituale hast du selber in deinem Leben zunächst einmal? Und wie sehr dienst du den Ritualen? Beziehungsweise wie sehr dienen sie dir? Und wenn du merkst, dass du bestimmten Ritualen oder bestimmten Traditionen, dass sie dich eigentlich eher ausbremsen, eher kaputt machen, dann hinterfrage sie mal ganz besonders und überleg mal, ob das ist, was Jesus eigentlich von dir will. Oder wenn es eine Tradition oder ein Ritual ist, das andere um dich herum kaputt macht, ob es dann wirklich den Sinn hat, den Jesus eigentlich mit dir im Sinn hat. Dann überleg nochmal genauso weiter, welche Rituale wären in deinem Leben sinnvoll, damit deine Seele die Heimat findet und immer wieder einen Ankerpunkt und ein Zuhause findet. Und dann nochmal weiterführend als drittes die Überlegung, welche Tradition, welche Rituale habt ihr als Gemeinde? Als Gesamtheit? Welche Hintergründe haben sie? Welchen Sinn machen sie heute noch? Und was wären positive Traditionen, die wir in die Gemeinde etablieren können, um mit unseren Talenten wiederum zu wuchern, wie es in dem Gleichnis in Matthäus 25 heißt? Und dass wir nicht das nur bewahren, was wir haben. Und nimm dir mal ruhig mehrere Wochen dafür Zeit, weil vielleicht bis Pfingsten oder sowas, reflektiere mal selber, reflektiere mit anderen und ich fände es mal spannend, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich höre da auch ganz gern mal zu horchen. Was ist es bei dir? Was verändert sich? Wo brauchst du auch Hilfe, dass sich was verändert, damit wir halt lebendig bleiben und dass wir nicht tot sind in unserem Glauben, sondern lebendig, ja wirklich Gemeinde Jesu Christi sein wollen, wachsen innerlich und äußerlich. Das wünsche ich uns, dass das in diesem Frühjahr geschehen kann. Amen.